Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich sitze hier zusammen mit Filmexperte Patrick Reinbott aus der Moviepilot-Redaktion. Hallo Patrick.
Hallo.
Wir haben lange nicht mehr zusammen in einem Podcast gesprochen.
Das stimmt. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, welcher der letzte war, wo wir gemeinsam über ein Thema gesprochen haben. Das ist echt schon länger her.
Da bin ich umso froher, dass du für einen unserer Wochenend-Checks einen Tipp mitgebracht hast. Ja. Der ist nicht brandneu, aber trotzdem sehenswert, nehme ich mal an.
Oh ja.
Und der deutsche Titel, den habe ich gegoogelt, der lautet wohl Die Nacht der Entscheidung.
Ja, es wechselt immer mal. Entweder heißt der nur Nacht der Entscheidung oder Die Nacht der Entscheidung. Aber wenn man Nacht der Entscheidung sucht, dann findet man den auf jeden Fall.
Es ist ein Film und der streamt bei Amazon Prime Video und der Originaltitel ist Miracle Mile und damit ist auch mein Wissen erschöpft über diesen Film. Sag doch mal, erstmal, wie bist du überhaupt auf den gekommen?
Ich bin mir selber gar nicht mehr genau sicher, wo es angefangen hat, aber ich glaube, es war irgendwann letztes Jahr, da habe ich mal wieder gegoogelt, was sind so die geilsten Los Angeles Filme, weil ich da so eine persönliche Vorliebe für habe und da schon ziemlich viele gesehen habe und da gab es dann wieder mal so eine Top 50 Liste, wo der dabei war und dann war es wirklich fast unmöglich, den zu schauen. Also ich habe den dann vor ein paar Monaten, war das glaube ich, unbedingt mal gucken wollen und habe das ganze Netz durchstöbert, wo ich den streamen kann, ob es jetzt irgendwie im Abo ist oder auch VOD und den gab es einfach in Deutschland nirgendwo. Also wirklich bei den gängigen VOD-Anbietern nirgends. Ich glaube, der war mal verfügbar und dann ist vielleicht wieder irgendwie eine Lizenz abgelaufen oder sowas. Es wurden mal irgendwie so Mediabooks relativ teuer produziert mit dem, die auch glaube ich schon out of print sind, die man nicht mehr kaufen kann. Also der ist wirklich wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Und dann war es jetzt wirklich vor kurzem einfach Zufall, dass ich Amazon Prime geöffnet habe und da irgendwie generell gucken wollte, was streamt da aktuell so und der ist mir direkt angezeigt worden. Vielleicht, weil ich ihn schon mal gezielt da gesucht habe oder so. Also ich glaube nicht, wenn jetzt jemand einfach so die App öffnet, dass das ein Film ist, der einem gleich reingespült wird. Ich glaube, das hatte schon irgendwie mit dem Algorithmus zu tun, dass der da hoch gespült wurde und ich war auch erst gar nicht sicher, ob er das ist, weil er eben einfach nur als Nacht der Entscheidung angezeigt wurde und ich eben meistens nach Miracle Mile gesucht habe und dann war es aber wirklich der Film und dann war ich irgendwie ganz überrascht, dass er da einfach im Abo streamt und habe mir den dann relativ schnell angeschaut und so ist mein Weg zu diesem Film.
Er spielt in Los Angeles. Worum geht's denn? Was ist so das Genre? Was erwartet uns da?
Also das Besondere an dem Film ist eigentlich schon, dass er eigentlich gar nicht ein Genre hat, sondern zwei Genres kombiniert. Er fängt wirklich an wie so ein relativ fast schon kitschiger Liebesfilm. Das soll jetzt aber niemanden abschrecken, dass ich da irgendwie so eine langweilige Romanze empfehle oder so, sondern es fängt erstmal damit an, ich gehe ganz kurz rein, irgendwie was so der Anfang des Films ist. Es geht um einen Musiker in Los Angeles, der heißt Harry und der lernt direkt in der Eröffnungsmontage in dem Film die Kellnerin Julie kennen, die arbeitet in so einem typischen 24-Stunden-Diner in Los Angeles und die treffen sich in so einer relativ bekannten Asphaltgruben in Los Angeles, die haben auch einen bestimmten Namen, den ich jetzt nicht parat habe, aber das kennt man auf jeden Fall, weil das ist auch so eine Art archäologische Fossilstelle. Also da gibt es ganz viele alte Fossilien zu sehen und die laufen da durch so ein anliegendes Museum und lernen sich da kennen und verlieben sich auch schnell und das Ganze wird ziemlich schnell in so einer Anfangsmontage eigentlich abgehandelt und man hat noch so ein Voice-Over von der Hauptfigur, wo er irgendwie sagt, ja, es mussten über 30 Jahre vergehen, bis ich die Frau meiner Träume kennengelernt habe und es wirkt alles irgendwie so ein bisschen cheesy, dazu läuft so ein bisschen so Synthesizer-Musik, die eher so ein bisschen gemütlich wirkt und alles fängt so echt sehr verträumt an und atmosphärisch und so sehr harmonisch und man weiß erstmal nicht, ist das jetzt einfach so ein 80er-Jahre-LA-Liebesfilm? Und dann geht's aber vor allem darum, dass Harry Julie dann verspricht, dass er sie von der Arbeit abholen will nach ihrer Schicht. Sie hat dann so eine Schicht, die so Mitternacht rum vorbei ist. Und er ist dann, hat dann aber das Problem, dass er sich einen Wecker stellt, sich nochmal hinlegt zum Schlafen und dann gibt es so einen Stromausfall auf dem ganzen Gelände. Und der Wecker klingelt nicht rechtzeitig und er wacht dann auf und es ist irgendwie schon 3.45 Uhr. Er rast zu diesem Diner, hat sie verpasst, sie ist schon weg und dann kommt es zu der Szene, dass vor diesem Diner eine Telefonzelle ist und das Telefon klingelt und er geht dann hin und am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann, der da relativ ganz aufgeregt eigentlich seinen Vater sprechen will und er fängt dann an, mit dem sich zu unterhalten und er sagt ihm, dass er irgendwie gerade auf so einer Raketenbasis am anderen Ende in Amerika arbeitet und dass jetzt irgendwie gerade Nuklearraketen abgefeuert wurden. Und das setzt dann eigentlich die hauptsächliche Story in Gang, dass dieser Typ ihm sagt am Telefon, er hat jetzt ungefähr noch 70 Minuten Zeit, bis diese Raketen einschlagen werden und praktisch ein Nuklearkrieg losgeht. So, also es ist wirklich ein Film, der wechselt nach ungefähr 15 Minuten schon von diesem romantischen Liebesfilm in so ein wirkliches Doomsday-Hochspannungs-Thriller-Szenario und man kann wirklich fast die Uhr danach stellen. Also ich habe dann auch, als das dann mit diesem Telefonanruf passiert ist, auf die Uhr geschaut und da habe ich auch gesehen, okay, der Film läuft jetzt auch noch 70 Minuten. Also es fängt dann wirklich so ein Echtzeitcharakter eigentlich an in dem Film und man kann wirklich sagen, der ist dann nicht irgendwie so ein Echtzeitfilm, der irgendwie ohne Schnitte gedreht ist oder so. Also er hat schon Montage und alles Schnitte, aber er ist schon sehr danach, er stellt schon sehr die Uhr danach, dass jetzt wirklich 70 Minuten noch Zeit sind, bis womöglich das Ende der Welt eintritt.
Ist das das House of Dynamite von 1989?
So ein bisschen. Also man kann, ich habe auch erstmal daran gedacht, dass es irgendwie vielleicht wirklich daran liegt, dass solche Filme vielleicht auch durch die aktuelle Zeit, in der wir leben, jetzt wieder populär sind und vielleicht auch, weil so ein Film wie eben House of Dynamite von Catherine Bigelow so populär war, dass der jetzt wieder wieder eine Streaming-Flatrate genommen wurde. Er hat nicht dieses, ich weiß gar nicht, ob man es Gimmick nennen kann, dass er die Story eben dreimal nochmal aus verschiedenen Perspektiven von vorne erzählt, sondern dann eher wirklich auf diesen Echtzeitaspekt setzt. Ich fand dann, dadurch, dass er innerhalb dieser Nacht spielt, also ich glaube, als der Telefonanruf dann angenommen wird und der Countdown tickt, dann ist es irgendwie 4.15 Uhr oder so. Also es ist wirklich so diese Stimmung zwischen, es ist noch nachts, aber der Morgen bricht schon fast an. Es ist so, ja, diese Atmosphäre, die der Film da einfach einfängt, die hat mich teilweise eher an so Filme auch wie von den Safdies erinnert, also ein bisschen dieses so Uncut Gems, beziehungsweise der schwarze Diamant heißt der bei uns, diese Hochspannungsdruckfilme, die der hat, das ist so ein bisschen auch die Atmosphäre. Er lebt auch wahnsinnig von dem Score, der von Tangerine Dream ist. Ich weiß nicht, wer die nicht kennt, das sind so deutsche Elektropioniere, die unter anderem für, ja, ich sag mal, William Friedkin's Sorcerer haben die Musik gemacht oder für Michael Mann's Thief oder so, also so Synthesizer-Elektro-Klänge, die manchmal sehr so druckvoll treiben, durch den Film leiten, total atmosphärisch und davon lebt der Film auch, dass er dann auf einmal den Score wirklich auch hochfährt und dann geht es wirklich darum, dass Harry eigentlich alles daran setzt, um irgendwie Leute aus der Stadt zu bewegen. Er will natürlich auch Julie, seine neue Liebe, finden. Das ist so ein bisschen so die Suche, der Wettlauf gegen die Zeit und gleichzeitig nach seiner großen Liebe, die er eben in einem Diner verpasst hat. Und es ist auch die Frage bis zum Ende des Films, man weiß es gar nicht so genau, ist es überhaupt wirklich jetzt das Ende der Welt, das droht? Es kann natürlich auch eine Möglichkeit bestehen, dass da einfach wieder nachts in einem Diner irgend so einen Spinner angerufen hat, der einfach Quatsch erzählt. So, es ist auch so ein Film, der auch in dem Diner immer wieder mal so schräge Typen einfängt, die dann natürlich irgendwie morgens zwischen 4 und 5 in so einem 24-Stunden-Diner abhängen, wo du gar nicht weißt, kann man denen vertrauen und so, da baut der Film wirklich so eine Atmosphäre auf, die wirklich hochspannend ist, aber gleichzeitig auch so, ja, Misstrauen noch mit einstreut. So, passiert das wirklich? Ist das alles zu glauben? Es fühlt sich teilweise wirklich an, als wäre er noch in einem Traum oder so, als würde es gar nicht alles wirklich passieren, weil es so schnell und überstürzt alles ist und der gerät dann wirklich auch in ganz seltsame Situationen, da wo ich jetzt gar nicht ins Detail gehe, aber die auch wirklich so absurd sind. Eine kleine Szene kann ich irgendwie skizzieren, die so verrückt ist, wo es dann darum geht, dass sie einen Helikopterpiloten brauchen, mit dem sie Leute evakuieren wollen. Und dann guckt er so, er rennt über die Straßen und wie es halt oft ist in Los Angeles auch, da ist nicht so viel los, es ist ja eher Straßenautoverkehr oder so, die Leute laufen da nicht über die Straße, er sieht dann aber so eine Gruppe von so Joggern, die irgendwie gerade auf dem Weg ins Gym sind und da irgendwie Sport morgens machen wollen und er geht dann da rein und rennt dann da total panisch durchs Gym und sagt so, ist hier irgendjemand, der einen Helikopter fliegen kann oder so, also es sind so total absurde.
Das klingt
absurde
wie eine Episode aus GTA oder so. Also
ja, so ein bisschen auch, der Film steigert dann auch immer wieder die Panik, weil dann irgendwann auch wirklich Nachrichtenberichte kommen, die dann sagen, okay, es ist jetzt gerade die Situation, es steht bevor und es bricht dann auch gegen Ende im letzten Drittel Panik auf den Straßen aus. Und es ist total, also ein total mitreißender Film. Ich fand den absolut genial, weil er wirklich erst wie so ein, ja, Liebes, so eine Romanze beginnt und dann aber auch diese Romanze nie fallen lässt. Also auch in diesem ganzen Stress, den er dann aufbaut, in dieser Doomsday-Thriller-Thematik ist es dann trotzdem noch so ein Film, wo einfach die Hauptfigur ihrer großen Liebe irgendwie folgen will und mit ihr zusammen da auch irgendwie entkommen will. Und es ist ein, ja, sowas habe ich in der Form wirklich noch nie gesehen. Also ich kenne beide Genre-Bestandteile für sich genommen, aber ein Film, der das irgendwie so teilweise skurril kombiniert, das habe ich echt noch gar nicht gesehen. Und das war total beeindruckend und ich war richtig begeistert von dem Film, weil der wirklich auch, ja, soweit ich es mitbekommen habe, ein Kultfilm ist. Also viele kennen den nicht wirklich, der ist nicht bekannt. Aber alle, die ihn kennen, finden den total toll, empfehlen den immer gern weiter. Und deswegen dachte ich, ich muss mich dem auch anschließen. Jetzt gerade, weil er eben auch überraschend im Abo streamt, dass ich den ja bekannter machen will und einfach nur empfehlen kann.
Was würdest du sagen, so Altersfreigabe, 12, 16, ist er brutal oder wirklich eher skurril, surreal?
Er hat ein paar Szenen, gerade wenn dann eben die Panik ausbricht und da auch auf den Straßen auch irgendwie Aufstände sind. Er hat ein paar brutale Szenen, also ich glaube, ich würde ihn so ab 16 freigeben. So, er ist jetzt kein Film, glaube ich, so ab 12, den man locker irgendwie allen empfehlen kann. Da gibt es schon auch ein, zwei Gewaltszenen dann, aber er ist jetzt nicht super hart oder so, dass da jetzt viel explizite Gewalt passiert oder so. Es ist eher so diese Angst vor der drohenden Nuklearkatastrophe oder so, die da in Gang gesetzt wird. Und deswegen ist es eher ja die Art von so einem FSK-16-Thriller, würde ich sagen.
Also wenn jetzt ich Samstag auf der Couch abends sitze,
ja,
ist nicht der Feel-Good-Film, aber du sagst, nee, durch die Liebesgeschichte ist trotzdem da auch Herz drin.
Ja,
also ist
Fall.
Jetzt nicht der absolute Downer.
Nee. Ich will jetzt nicht zu tief drauf angehen, wo der Film am Ende natürlich landet und was er da macht. Also da ist er schon auch auf eine Art beeindruckend, dass der so umgesetzt wurde, aber es ist jetzt kein so, also House of Dynamite fand ich zum Beispiel, den ich geguckt habe, der ist wesentlich runterziehender, wo du denkst, okay, hier geht gerade wirklich mit jeder Minute jeder Hoffnungsschimmer verloren und es ist alles nur so total beklemmend und niederreißend. Also da bringt Miracle Mile schon immer mal diese Liebesgeschichte da mit rein, die da mitschwingt und einem schon irgendwie auch Hoffnung gibt und so. Also das ist nicht so ein total apokalyptischer Downer.
Und wird man von den LA-Vibes gewärmt? Also weil ich schaue mir gerade sehr viele TikToks an von Leuten, die einfach nur durch LA fahren.
Ja.
So, das ist so zur Entspannung.
Ja.
Oder ist das eher so dieses dreckige, eklige, abgeranzte LA?
Es ist halt vor allem so diese Nachtstimmung, die dann in L.A. herrscht. Also es ist alles sehr ruhig, verlassen, menschenleer so. Gerade du hast dann wirklich die meiste Zeit Aufnahmen so von in der Nähe von diesem Diner. Du hast so verlassene Straßenzüge, Neon-Schilder. Es hat schon so was Beruhigendes, wie wenn man wirklich so durch eine Großstadt bei Nacht alleine irgendwie ein bisschen läuft. Gerade eben in Los Angeles, wo du dann normalerweise auch keine Leute triffst oder so, weil die alle zu Hause oder in ihren Autos so durch die Gegend fahren. Also er hat schon sowas beruhigend Melancholisches, aber dadurch, dass er eben diese Stressatmosphäre dann schnell aufbaut mit diesem so Panik bricht aus, man hetzt von einem Ding zum anderen, ist es jetzt, glaube ich, kein Film, wo man irgendwie so schwelgen kann.
Nicht
und so.
La La Land.
Nee, er hat nicht dieses nostalgisch Verträumte, was La La Land hat. Am Anfang eben, wenn die sich da kennenlernen, total noch und auch mit dem Tangerine Dream Score, der das total einfärbt auch, aber es ist dann schon wirklich eher so ein, es brodelt und Stress bahnt sich an und so weiter. Die Art von Film ist es eher.
Gibt es noch andere Filme aus den 80ern oder meinetwegen auch Serien oder Filme, die neuer sind, mit denen du Miracle Mile vergleichen würdest? Du hast ja Tangerine Dream erwähnt mit Thief,
ja.
House of Dynamite.
Ja, wie gesagt, die Safdies, an die musste ich irgendwie denken, gerade was sowas wie eben Uncut Gems ist oder so. Das ist wirklich schwierig zu vergleichen, weil der eben sowas total Originelles ist. Also diese Verbindung aus so Romanze und apokalyptischen Thriller. Ich habe da wirklich nicht viele Filme im Kopf, die das auf so eine Art irgendwie versuchen oder treffen. Das ist wirklich schwer zu vergleichen. Also es ist schon was super Eigenständiges, Originelles auf seine Art auch.
Und kennt man die anderen Leute? Weil ich hatte nur einen kurzen Blick auf die Wikipedia, auf den Regisseur. Und das hat mir erstmal gar nichts gesagt.
Ja, eigentlich nicht. Das ist ganz interessant. Das ist wirklich der Regisseur Steve DeJarnett. Der hat wirklich zwei Spielfilme gemacht, die auch fast gleichzeitig rauskamen. Also er hat einmal Miracle Mile inszeniert und dann noch einen Film, der heißt Cherry 2000, der dann irgendwie anscheinend einen Schritt noch weitergeht und schon so eine postapokalyptische Mad Max-Welt zeichnet mit so Cyborgs, den man auch bei Amazon Prime übrigens streamen kann, habe ich jetzt noch gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen, aber der scheint wirklich so ein Mad Max-Verschnitt zu sein, ein bisschen trashiger und überzogener, glaube ich, schon auch witzig auch getrimmt. Und der hat dann wirklich danach keine wirklichen Spielfilme mehr inszeniert. Der hat jetzt, glaube ich, zuletzt im Serienbereich ein bisschen was gemacht. Aber was heißt zuletzt? Ich glaube, Akte X habe ich gelesen, hat er was inszeniert. Und für Emergency Room war er irgendwie so ein TV-Director dann, aber die einzigen zwei Spielfilme, die er inszeniert hat, waren Miracle Mile und der Cherry 2000. Und irgendwie, der hatte auch ein relativ niedriges Budget, Miracle Mile. Das fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, so zwischen 3,5 und 4 Millionen Dollar soll der nur gekostet haben, weil auch das Studio dann damals gemeint hat, das Skript ist irgendwie so eigenartig und so, dass sie da nicht viel Geld reinstecken wollen. Und der Film sieht aber gar nicht so low-budget aus. Also wenn man den guckt, dann denkt man, das ist wirklich eine von diesen großen 80er-Hollywood-Studioproduktionen, die wirklich auch mit also richtig hochbudgetierten Sachen mithalten können. Gerade wenn es dann später, wie ich schon erwähnt habe, zu diesem Aufruhr auf den Straßen und die Panik bricht aus und alle Leute sind auf den Straßen und es kommt zu Tumulten und Sachen. Also das ist wirklich so gut inszeniert, dass man dem Film das Budget gar nicht ansieht. Also wirklich super toll gemacht.
Noch eine Emergency Room Connection, die ich sagen muss, weil Anthony Edwards, der Hauptdarsteller, ist, falls ihr Emergency Room kennt, Dr. Mark Green in Emergency Room, eine der Hauptfiguren neben George Clooney. Und ich glaube, seine andere Rolle, wegen der man ihn eher kennt, ist als Goose in Top Gun von Tony Scott.
Mhm.
Das sind, glaube ich, auch die einzigen zwei Sachen, wo ich ihn so in meinen Hauptrollen gesehen habe.
Ja.
Aber interessant, dass er hier auch mitgespielt hat.
Hm.
Megastar war er ja nicht und wurde er auch nie.
Ja, ich finde alle fast in dem Film, das sind wenige so Superstars drin, das sind alles so Charaktergesichter, wo man denkt, den schaut man gerne zu, aber die sind jetzt nicht diese Stars, wo du dann denkst, den habe ich oder den und die habe ich da und da und da schon oft gesehen. Das sind dann eher wirklich so, hier und da mal noch dabei gewesen, aber wirklich kein Mega Alia-Cast oder sowas. Das ist schon ganz interessant auf jeden Fall. Was ich noch dazufügen kann als Trivia, was ich ganz spannend fand nach dem Film, habe ich gelesen, dass die beiden Hauptdarsteller, also Anthony Edwards und Mare Winningham, die Harry und Judy spielen, die sind über 30 Jahre später, ich glaube jetzt 2021, jeweils haben die sich von ihren Ehepartnern scheiden lassen und sind jetzt wirklich auch verheiratet. Also haben sie ein Real-Life-Happy-End auch noch bekommen nach dem Film. Das fand ich irgendwie so einen total interessanten Trivia-Fakt, dass die jetzt auch wirklich in echt noch zusammengekommen sind, über 30 Jahre nach Miracle Mile.
Das, okay, jetzt muss ich ihn schauen.
Das wollte ich noch mit anfügen. Das finde ich irgendwie einen coolen Trivia-Fakt.
Das klingt ja selber wie eine Geschichte aus einem Film.
Ja,
schon.
Total.
Also da hast du ja eine echte Entdeckung mitgebracht. Ich habe, glaube ich, den Film vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Miracle Mile streamt bei Amazon Prime Video. Hast du spontan noch andere LA-Filme, die du empfehlen würdest für alle, die noch mehr LA wollen in ihrem Leben?
Ich habe so viele geguckt. Ich würde sagen, modernerer, den ich richtig cool finde, ist Under the Silver Lake, muss ich sagen. Also der, wie der wirklich durch verschiedene so Stadtteile und Straßenzüge von Los Angeles durchstreift, den fand ich total atmosphärisch und richtig geiler LA-Film, also den würde ich spontan nennen. Und sonst, es ist schwierig. Ich glaube, wenn man sehr viel Zeit mitbringt, kann man auch mal eine Dokumentation, Essay-Film, dieses Los Angeles Place Itself.
Der ist mega.
Das ist eine Empfehlung auf jeden Fall, der so durch die komplette Filmgeschichte hindurch alle möglichen LA-Szenen zu so einer riesigen essayistischen Los Angeles Film-Symphonie verbaut. Also der ist wirklich auch Hammer. Und sonst müsste ich nochmal, es gibt so viele mittlerweile, also es ist schwierig. Deswegen war es eigentlich total überraschend, dass ich diesen Miracle Mile noch entdeckt habe als so einen LA-Film, der bisher noch an mir vorbeigegangen ist.
Wenn ihr etwas weniger stressige LA-Unterhaltung wollt, kann ich euch noch, weil ich gerade erst die erste Staffel geschaut habe, Platonic empfehlen mit Seth Rogen und Rose Byrne.
Okay.
Die spielt auch in Los Angeles, ist aber wirklich chill.
Okay.
Chillige, entspannte Serie um zwei platonische Freunde in Los Angeles. Nicht so anstrengend wie das Studio, was ja auch in Los
das
Angeles
spielt.
Das wollte
ich jetzt auch gerne noch nennen, wenn du Seth Rogen genau, und Hollywood nennst.
Die streamen beide bei Apple TV Plus.
Okay, kenne ich noch nicht. Cool.
Und Miracle Mile, vielen Dank Patrick, dass du ihn mitgebracht hast. Der streamt bei Amazon Prime Video, lohnt sich unbedingt, habt ihr gerade gehört. Und liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Patrick, vielen Dank, dass du hier in den Podcast gekommen bist und streamt was Schönes.